Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, Folge 79. Wir gehen auf die 100 zu. Heute mit dem VfR Heilbronn-Vorstand Onno Celik. Das zweite Mal Gast im Podcast. Sage ich auch gleich nochmal was dazu, bevor wir Onno hören. Wie immer weise ich auf unseren treuen Begleiter und Unterstützer hin, das Autozentrum Hagelauer. Seit über 5 Jahren sind wir stolz drauf und hoffen, dass es 5 Jahre noch weitergeht, Burkhard. Und geht dahin, wenn es ums Thema Auto oder Fahrrad geht, seit einem Jahr ungefähr. Dann möchte ich noch hinweisen auf meinen Newsletter Heilbronn Beta. Den findet ihr, wenn ihr das googelt, oder unter robertmucha.substack.com. Und da schreibe ich über Heilbronn, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie ich als KI-Papa KI-Tools einsetze, um in Erziehungsfragen erfolgreicher zu sein und so weiter. Onno, das zweite Mal da. Das erste Mal war tatsächlich Februar 2020, kurz vor dem Corona-Lockdown. Das war die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten, als wir noch im Auto rumgefahren sind und auch zu den Lieblingsplätzen in der Region unserer Gäste. Danach durfte man nicht mehr zu viert im Auto sitzen. Und seitdem gibt's dieses Videoformat nicht mehr. Die Folge heute wird auch ein bisschen anders sein, da Onno jetzt das zweite Mal da ist und in der ersten Folge seine Vita erzählt hat, wo und wie er groß geworden ist. Das müssen wir heute nicht wiederholen. Da kann man sich einfach die Folge Nummer 10 des Originalteile-Podcasts war das, anhören. Und dann erfährt man, wo und wie der Onno groß geworden ist und den VfR erlebt hat als Kind und Jugendlicher. Ehrfürchtig, kann ich sagen. Und dann wollte ich auch noch sagen, ich bin Beisitzer des Vorstands beim VfR, ich war Spieler hier, ich bin im Stadion als Fan, sprich, ich bin voreingenommen. Das möge man mir verzeihen und wenn nicht, komme ich auch damit zurecht. Jetzt, Onno, schön, dass du da bist, jetzt können wir dich mal hören.
Auch von meiner Seite aus ein Dankeschön für die Einladung und schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Genau. Und bevor wir da in meine Fragen reingehen, vielleicht für die Zuhörer. Wir waren verabredet auf Podcast-Start 11.30 Uhr, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, 12.30 Uhr. In dieser Zeit, also es lag auch an mir, aber hat Onno einen Streuroboter entgegengenommen, den ein LKW geliefert hat, von dem er nicht wusste, dass er heute kommt. Hat Kaffee für uns organisiert und Brezeln, der Schlüssel wurde gebracht, hat Milch gesucht, Zeitungsausdrucke dabei in Vorbereitung auf diesen Podcast, hat erzählt, was hier alles in den Schränken drin ist und weg muss, hat Telefonate geführt, Messages geschrieben, hier noch ein Anruf, hat vom neuen Bus erzählt und hat um 14.30 Uhr den nächsten Termin. Also, und so geht's, glaube ich, den ganzen Tag mehr oder weniger bei Onno ab und allermeistens um den VfR Heilbronn. Sprich, du lebst diesen Verein, das konnte ich jetzt eine Stunde lang live miterleben. Wie geht's dir damit?
In der Regel geht's mir schon gut damit. Man macht ja Sachen, von denen man auch überzeugt ist. Und wenn man diese Überzeugung hat, gibt's natürlich auch Phasen, wo es dann einem vielleicht nicht so gut geht. Aber letztendlich muss man ja seinen Weg bestimmen. Und wenn du diesen Weg bestimmst, dann gehst du den auch konsequent durch. Und da ist wie im Leben auch, ob es im Hauptjob ist, in der Familie ist, bei den Freunden ist. Da gibt's nicht nur diesen geradlinigen Weg, sondern es gibt auch diese Kurven, die man dann auch das ein oder andere Mal stemmen sollte.
Wann möchtest du dich nicht mehr um Inhalte, die hier in Schränken gelagert sind, kümmern? Ist es absehbar, wann der Zeitpunkt da ist, dass du...
Es ist schon so, dass ich mich nicht mehr drum kümmern muss. Da habe ich schon 2, 3 wirklich sehr zuverlässige Menschen um mich herum, die sich einfach um 95% der Belange schon kümmern. Hat man natürlich irgendwann vor einigen Jahren, womöglich in der Zeit, wo wir das erste Mal den Podcast gemacht haben, in die Wege geleitet, ist ein Prozess, der natürlich lange dauert, vor allem wenn man dann auch wirklich sehr detailliert agieren möchte. So ist meine Person gestrickt, aber wir machen es sehr gut mittlerweile.
Mhm. Sehr gut. Also musst du dich nicht mehr um jede Kleinigkeit.
Nein, nein.
Ich habe es erzählt, heute soll es darum gehen, was ist seit der Gründung, das war März 2018, im Podcast haben wir Februar 2019 gesprochen, vor 6, 7 Jahren, was ist im Verein, mit dem Verein, mit dir passiert. Angefangen hat aber nochmal ein ganz kurzer Recap irgendwie alles und deine Vision irgendwie bei einer Veranstaltung der Heilbronner Stimme. Ich weiß nicht, was bei der Union oder bei der TG Böckingen.
TG Böckingen.
Wo es um den Heilbronner Fußball ging. Der lag brach, der war tot. Und du hast gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Hast eine VfR Heilbronn Facebook-Seite erstellt. Da haben sich ein paar drauf gemeldet und waren da aktiv. Es gab einen Infoabend in Brackenheim, ist das richtig?
Ja, genau, Oktober 2017.
Wo du dann ein bisschen erzählt hast, was du dir vorstellen könntest, wie man irgendwie diesen toten Patienten wieder zum Leben erwecken könnte. Bei der Gründung 21 Leute?
21, ja.
Das war dann März 2018?
Ja.
Start in der Kreisliga B zur Saison 18-19? Mhm. Sofort geklappt hat als Spielstätte des Heilbronner Frankenstadion. Das war, glaube ich, ein erster wichtiger Moment.
Ganz wichtig, ja.
Und dann ging's los.
Ja.
Ging's gleich mit einem Aufstieg in die Kreisliga A.
Gleich mit einem Aufstieg, genau.
Ja, erzähl mal so die ersten Tage. Also ich weiß, hier gab es ein großes Heimspielfest mit, oh, ich weiß nicht, war ein Trampolin da oder eine Hüpfburg war da und irgendwelche Fanfaren, Spielmannszüge, 1000 Leute fast. Da ging es eigentlich los. So, ne?
Genau,
also erzähl, da ging es tatsächlich los.
Ich meine, der erste Gegner war damals auch im Heimspiel TSV Herpolzheim, war auch in der Runde ist einer der Titelanwärter. Dann spielst du daheim natürlich, du weißt nicht, was dich erwartet. Du hast gewusst, du hast eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können. Warst natürlich auch neugierig, wie viele Menschen dieses Spiel annehmen werden, weil du ja gar keinen Wert hast, wo du vorher schon ein Stück Kalkulation eingehen kannst. War natürlich der Grund, warum wir da ein bisschen mehr gemacht haben, indem wir so ein Hüftburg organisiert haben, aber auch andere Themen. Und letztendlich waren es dann knapp 700 Zuschauer, die ich heute noch behaupte, wahrscheinlich auf ihre, ja, darauf glücklich waren, dass sie gekommen sind. Wir haben dann auch 2-0 gewinnen können, war ein hartes Stück Brot an diesem Tag, stand lange 0-0. Und dann bist du zu 0 zumindest mal aus den ersten zwei Spielen dann gestartet und hattest 6 Punkte.
Mhm. Wer hat die Tore geschossen damals hier im Heimspiel?
Also war das Fabio? Fabio hat es 1-0 gemacht, soviel ich weiß. Und Basri müsste das 2-0 gemacht haben, wenn es mich nicht täuscht.
Und so, wie war das da zum Start mit ersten Sponsoren vielleicht oder ersten Helfern, dass du nicht alles alleine machen musstest? Wie war da der Zulauf, die Resonanz? Muss ja offensichtlich so gut gewesen sein, dass du gedacht hast, naja, in so eine erste Saison kann man jetzt auf jeden Fall mal gehen, auch wenn es uns erst 2 Monate
gibt. Ja, es macht dich ja... Wenn du natürlich gute Dinge machst in Form von Ergebnissen, die dann am Wochenende dann resultieren, gibt es dir natürlich Selbstvertrauen, darf man auch nicht vergessen, sehr wichtig. Und das Selbstbewusstsein wurde halt natürlich Woche für Woche gestärkt. Mhm. Die Menschen um mich herum, die einfach auch Lust hatten seit der Gründung, waren entweder als Zuschauer präsent oder haben dann natürlich in der Würstchenbude da auch mitgeholfen. Und du musstest dann eins machen, du musstest halt eine Mannschaft da haben, die einfach funktioniert und die einfach das hergibt, was vielleicht...
Die Qualität hat, diese Kreisliga B genau, zu gewinnen. Also genau. Ihr wolltet eigentlich auch in der ersten Saison gleich schon hoch und nicht da...
Nein, also das konntest du gar nicht abwägen, ob es tatsächlich klappt. Der Hintergrund ist der, wir standen ja natürlich nach der Vorrunde schon sehr gut da, waren Tabellenführer, war aber doch nicht so... dass du dir sicher sein konntest, dass du aufsteigen musst. Also wir wollten vorne mitspielen, wollen es offen gestalten und wollen einfach mal schauen, wie die Liga uns annimmt. Und danach, klar, in der Winterpause haben wir den ein oder anderen Transfer gemacht, die natürlich dann voll eingeschlagen haben, wie Stenko, wie Joe Brown, wie Clemens Schlimgen, wie Heiko Bachmann. Und dann hast du am Ende der Runde 10 Punkte Vorsprung, hast den Aufstieg erreicht.
Wenn du da so an diese... zwei Kreisliga-Saisons denkst. Oder waren es drei, weil die eine unterbrochen wurde?
Waren zwei, also eineinhalb.
Du hattest ja schon immer den Gedanken, als du den VfR gegründet hast, das wird jetzt nicht so ein Hobbyverein, sondern der Leistungsgedanke und den Heilbronner Fußball wieder in den Leistungsfußball zu führen, war schon Teil der Mission. Auch in diesen Kreisliga-Jahren, aber es war Kreisliga. So, teilweise Spieler, die sich gemeldet haben, also bunt zusammengewürfelte Truppe. Heute seid ihr in der Verbandsliga, Vision ist Regionalliga. Oberliga soll jetzt auch nicht so lange warten, bis man da mal mitspielt. Ob das jetzt diese Saison schon stattfindet, aber in 5 Jahren wäre irgendwie jetzt auch nicht euer Zeitplan.
Ist wieder recht schwierig, sowas in der Zukunft zu deuten.
Division.
Genau, also es geht letztendlich um die Vision 31, soll die Regionalliga sein. Ob jetzt dann 4 Jahre Verbandsliga und 2 Jahre Oberliga oder andersrum oder 5+1, ist am Ende des Tages nicht wichtig. Mhm. Wichtig ist einfach, diesen Plan in den Gedanken jeden Tag voranzutreiben. Und dann natürlich auch diese Hindernisse, diese Herausforderung so anzunehmen, dass es dann klappt. Das ist, glaube ich, das Schwierige an der Sache, weil es gibt viele gute Vereine, auch in der Verbandsliga, da wollen und müssen wir weiter demütig bleiben, die einfach uns voraus sind. Es heißt dann immer natürlich mit der Infrastruktur, die du hast, mit der Stadtgröße. Aber darauf kommt es ja nicht an, es ist ein Gesamtpaket. Und wenn du halt nur 2/3 dieses Gesamtpakets hast, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du letztendlich nicht konkurrenzfähig für das, was du als Vision und Ziel rausgegeben hast. Aber nichtsdestotrotz war natürlich seit 2020 mit der Vision 2031 Regionalliga war schon der Plan so, dass wir nach und nach, und da will ich jetzt auch keine Jahre vorgeben, nach und nach das Ziel, dass man sich dem Ziel stückweise nähert, aber in gesunden, in vernünftigen Schritten. Und ich sage das oft auch in Gesprächen, ich habe diesen Verein nicht deshalb gegründet, um den nach 3 Jahren zu schließen und in Gefahr Wasser reinzukommen, sondern ich habe den Verein gegründet, um dann Nachhaltigkeit, eine Hoffnung, eine Identifikation zu schaffen für eine Stadt, die letztendlich auch von dem Sport profitieren soll.
Ich stelle gleich die Frage, die ich stellen wollte, Unterschied damals Kreisliga, jetzt Verbandsliga. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich am Anfang Quatsch erzählt habe. Also wir haben uns gesprochen im Podcast Februar 20. Ich glaube, ich habe 19 gesagt, was Quatsch wäre, sondern im Februar 20, kurz vor dem Lockdown.
Genau.
Und was ich aber fragen wollte, also damals gab es auch schon den Leistungsgedanken, was ist der Unterschied zwischen Kreisliga, Leistungsfußball? Also klar, die Qualität der Spieler, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber so von der Leidenschaft, gibt es da einen Unterschied? Oder war die Truppe damals auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vollgas und sozusagen auf einem anderen Niveau als die Liga-Konkurrenten? Waren die Kabinenfeste, weiß nicht, Trinkfeste, weil es halt doch Kreisliga war und ne, jetzt in eurem Kader habt ihr ehemalige Regionalligaspieler, Halbprofis, Profis, Jungs mit Ambitionen, die noch ein bisschen was erreichen wollen von den Jüngeren. Und damals war es eine sehr gute Kreisligatruppe halt.
Am Ende ist alles gleich. Letztendlich spielen wir alle Fußball und da spielt die Liga in meinen Augen keine Rolle, wenn du Fußball spielst, da willst du immer gewinnen. Natürlich ist...
Manche treffen sich auch, um einfach Spaß am Fußballspielen zu haben.
Den brauchst du ja letztendlich.
Ja, den brauchst du.
Vielleicht sind sie dann in ihren Zwängen oder Anforderungen für sich selber nicht so, wie wir es letztendlich auch sind. Also wir haben in der Kreisliga A oder B auch die gleiche Kommunikation, dass wir natürlich für die Stadt, für die Region, für die Vergangenheit eine Zukunft schaffen wollen. Da haben wir das Gleiche auch gesagt. Aber ich will da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied geben in dem Weg, den wir bisher aufgezeigt haben. Du trainierst natürlich intensiver, härter, 3-mal oder 4-mal die Woche, in der Kreisliga hatten wir natürlich nicht viele Möglichkeiten, was das Trainings...
Ihr musstet auch nach Duttenberg fahren teilweise zum
Trainieren. Genau, in der Kreisliga B waren wir in Neckargattach, dann in Duttenberg, dann in Heilbronn-Horkheim, wo wir die Plätze dann entweder von den Kommunen oder auch von den Vereinen wie Heilbronn am Leinbach zur Verfügung gestellt bekommen haben für ein kleines Entgelt. Aber am Ende des Tages ist es schon so, dass der Fußball von der tiefsten Liga bis zur höchsten Liga sich einfach in diesem Parameter abspielen. Dann geht es nur darum, um die Details und um die Qualität der einzelnen Spieler mit dem Trainer. Aber in der Kreisliga haben wir auch gesagt, wir wollen gewinnen, wir wollen aufsteigen, wir wollen da hinkommen. Und das haben unsere Spieler natürlich auch gespürt, dass sie bei einem anderen Verein sind. Davor waren sie vielleicht in Dürrenzimmern oder waren vielleicht auch in Ammerbach. Jetzt waren sie halt beim Stadtverein, der natürlich eine ganz andere Vita, Vergangenheit, nicht nur gute hat und eine saubere und positive Zukunft haben soll.
Und natürlich auch mehr Zuschauer, also grundsätzlich im Durchschnitt, aber dann auch nochmal mit so Leuchtturmspielen. Okay. Ihr habt irgendwie für die 9. Liga, glaube ich, den deutschen Rekord, meiste Zuschauer mit...
Mit 1000 neuen Zuschauern.
1009 Zuschauern. Und für eine Liga drüber auch nochmal. Was waren denn so für dich so die Highlights dieser ersten 3 Jahre? Und was hat... Auch dieser Corona-Break, eine Saison wurde ja abgebrochen, wurde nicht gewertet. Da standet ihr, glaube ich, auch aussichtsreich. Erster oder Zweiter war das
Bezirksliga? Wir waren Zweiter in der Bezirksliga.
Zweiter in der Bezirksliga. Und dann war klar, nächstes Jahr wieder Bezirksliga, wird nicht zu Ende gespielt. War das so ein erster Tiefschlag? Aber erstmal, was waren so in diesen frühen Jahren so die Highlights, die dir immer wieder vielleicht aufpoppen?
Also ein Tiefschlag würde ich gar nicht sagen. Das erste Bezirksliga-Jahr in Verbindung mit diesem Corona-Abbruch Ende Oktober war an sich für mich persönlich die Erkenntnis, dass das erste Jahr mit dieser Grundqualität der Spieler für das zweite Jahr nicht ausreichen wird. Mhm. Also unser Ziel war ja tatsächlich zu sagen, wenn wir in die Bezirksliga gehen, wollen wir so reingehen, dass es dann im Endeffekt gar keine andere Option gibt als den Aufstieg. Weil oft in vielen Kreisen heißt es oft, ich komm erstmal in die Bezirksliga, dann wirst du erstmal sehen, dass die Herausforderungen nicht die sind, die du in der Kreisliga B oder A hast. Aber dadurch, dass wir von Tag 1 an nur mit Herausforderungen zu kämpfen hatten, war das ja für mich persönlich keine Herausforderung. Für mich war es nur eine Erkenntnis zu sagen, okay, wir haben jetzt diese 12 Spiele, waren es glaube ich, oder 10, haben wir jetzt gemacht. Wenn ich so reingehe in die zweite Bezirksliga-Runde, werde ich definitiv zwar vorne dabei spielen, aber ich kann meine Hand für die Kaderqualität nicht ins Feuer legen. Mhm. So, und dadurch, dass ich natürlich damals noch den Kader zusammengestellt habe, hatte ich Zeit und konnte einige Themen mit mir auseinandersetzen und habe dann so einen Kader hingestellt, in der ganz klar war. Und da gab es wirklich keine zwei Meinungen. Als dann der Kader präsentiert wurde, war klar, dass diese Mannschaft nur ein Ziel haben kann und muss, und das ist der Aufstieg.
Und was hat aber diese Corona-Zeit, hat die irgendwas mit dem Verein gemacht? Also man hatte ja Spieler, auch Jugendspieler, die konnten nur einzeln trainieren oder in 10 Meter Abstand durch den Wald laufen, zu zweit. Also man wusste nicht, wann geht's weiter, man konnte sich nicht mehr am Tresen nach dem Training oder nach dem Spiel treffen und quatschen. Hat der Verein dann trotzdem für die Mitglieder irgendwie eine Bedeutung gehabt, die so ein bisschen Anker war, auch wenn man sich gar nicht physisch sehen konnte? Du hast gesagt, du hast die Zeit konstruktiv genutzt, um den Kader weiterzuentwickeln. Wie war der Neustart? Also ja, erzähl mal aus der Zeit, die hat jeden Verein betroffen.
Definitiv. Es war schon so, dass es, vor allem wenn du das im Ehrenamt machst mit deinem Team und dann auch leistungsorientiert tickst und funktionieren sollst, war das natürlich durch die ganzen Regularien, die dann von den ganzen Behörden und von der Regierung auch aufgesetzt worden sind, schon sehr schwierig, weil du warst halt in deiner DNA, ich sage es einfach mal so, ein Stück weit manipuliert und wusstest theoretisch gar nicht, wie du dich zu verhalten hast, weil permanent, wie du es auch sagst, eine Person, zwei Personen, vier Personen und dann Abstand und solche Themen. Für die Kinder war es natürlich schwierig, Wobei unsere Jugendspieler, die wir dann mittlerweile schon aufgebaut hatten, natürlich ihre Einzeltrainings gemacht hatten. Die waren da sehr, sehr, sehr lösungsorientiert. Aber für den Verein war es dann schon so, dass viele sich zurückgezogen haben. Das muss man schon sagen.
Wie habt ihr als Vorstand weiter kommuniziert oder habt ihr auch erstmal Päuschen ein bisschen gemacht?
Und ach, Pause gab es bei uns in der Regel, glaube ich, nie. Also wir waren da schon immer sehr aktiv und haben natürlich nach Lösungen gesucht, wie können wir den Verein weiterhin positionieren. In der Zwischenzeit war es dann so, dass der VfB mit uns oder wir mit denen Kontakt aufgenommen hatten, um da eine Kooperation anzugehen, die wir bis heute noch bestehen haben. Das hat dann natürlich für gewisse Nachrichten gesorgt, wo die Leute in der Öffentlichkeit sowas wahrgenommen haben, obwohl der Fußball stillgestanden ist. Dann hatten unsere Spieler auch die ein oder andere Aktion, in der sie soziale Einrichtungen dann auch beliefert haben, Menschen ein Stück weit unterstützt haben. Aber es war schon so, dass sich viele zurückgezogen haben. Und dann machst du dann schon Gedanken drüber. Wenn du mit nur 2, 3, 4, die das tatkräftig im Hintergrund unterstützen, was passiert? Verlierst du deine Geschwindigkeit? Verlierst du vielleicht den Sport an der Basis? Und da hatten wir schon zu kämpfen. Wobei ich nochmal sagen muss, dieser Lockdown hat jede Seele ein Stück weit runterfahren lassen und hat dann natürlich auch dich selber zur Erkenntnis gebracht, dass das ein oder andere doch nicht so gut ist, wie du vielleicht vorher gedacht hast. Und dadurch haben wir natürlich
auch, dass das ein oder andere ein bisschen besser ist, als du es gedacht hast. Also kommen solche Gedanken bei dir auch auf oder?
Eher nicht. Also ich bin dann eher sehr mit mir selber sehr kritisch und skeptisch und versuche natürlich schon immer diesen Anschlag über 100% zu fahren. Klar, oft sagt man auch, weniger ist mehr. Da bin ich auch ein privat so ein Charakter. Also ich bin nicht einer, der alles übers Knie bricht und auf Biegen und Brechen was erreichen möchte. Das Ganze hat am Ende viel mit Verstand und Vernunft zu tun. Und dann musst du natürlich immer das Große und Ganze betrachten. Was tut gut, was tut nicht gut? Und wenn es nur mir persönlich gut tut, damit ich denke, es tut dem Verein gut, ist es der falsche Weg. Und da kommen halt diese zwei Abwägungen, das Ich und das Wir. Und das Wir steht halt immer im Vordergrund. Und dann triffst du Entscheidungen, die natürlich dann vielleicht das ein oder andere Mal draußen nicht so nachvollziehbar sind. Aber letztendlich geht es um den einen Weg. Und dieser eine Weg soll dann den Weg für alle schaffen.
Und wer ist hier so im Verein dein Korrektiv, dass du dann vielleicht gesagt bekommst, oh, nur die Entscheidung, die wird jetzt, also gerade was du gesagt hast, die wird dein Ego pampern, aber für den Verein bringt das gar nichts, falls sowas überhaupt mal aufkommt bei dir.
Genau, aber es kommt nicht
jeder, auf. Jeder hat ein Ego und
es kommt tatsächlich nicht auf, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen irritierend an, aber es ist tatsächlich immer so, dass ich nur zum Wohl des Clubs agiere. Heißt, meine Wenigkeit hat keine Wichtigkeit. Und dadurch, dass, als Beispiel, Wolfgang ist mein Stellvertreter, also der würde mir schon sagen, was los ist. Hat er ein, zweimal schon gemacht, aber nicht jetzt in Richtung meine Person, sondern dass er das und das nicht so gut findet, passt bitte auf. Mhm. So, aber was zum Wohl des Clubs ist, da bin ich da schon 100% da. Also meine Person spielt da definitiv keine Rolle.
Und am Ende musst du ja aber trotzdem auch wissen, dass du die wichtigste Person im Verein bist und dann doch eine Rolle spielst, in welche Richtung das Schiff fährt. So, ne? Da muss man ja dann doch die Balance halten zwischen, ich bin Diener der Sache und des Vereins und aber der wichtigste Diener vielleicht gerade, weil du am meisten Zeit, am meisten Gedanken etc. pp. Reinsetzt. Also machst du ja. Ist ja nicht zu bestreiten.
Ja, also das kann ich nicht ignorieren. Man, derjenige, der mich jetzt aus nächster Nähe kennt und hört, telefonisch oder auch persönlich, der weiß ganz klar, dass ich hier für das Thema brenne, dass ich hier alles dafür tue, damit es gut läuft, damit es eine Strahlkraft hat. Aber ich trage halt auch letztendlich die Verantwortung. Ich meine, ich bin erster Vorstand, stehe letztendlich auch wirtschaftlich in der Verantwortung. Heißt, ich kann auch wenn ich es nur im Ehrenamt mache, kann ich natürlich wirtschaftlich anbelangt werden. Dieses Risiko habe ich natürlich auch. Also sprich, alles, was ich tue, tue ich letztendlich für einen Verein. Aber wenn ich was für einen Verein gemacht habe, was dem Verein negativ aufgefasst wird, wird natürlich mit meiner Person verbunden. Und da muss ich natürlich schon aufpassen. Aber nochmals, ich treffe Entscheidungen, damit sie gut getroffen werden, damit was Gutes entsteht. Mhm. Und würde niemals eine Entscheidung treffen, die für den Verein negativ ist und für mich positiv ist. Also da muss es auch jeder wissen, dass ich zwar vorne dran stehe, aber auch die Risiken dafür habe, falls mal etwas aus den Ufern gerät. Mhm.
Nochmal zurück zur Corona-Zeit kurz. Du hast gesagt, viele haben sich zurückgezogen. Ich weiß aus der Gastro oder auch aus den Clubs, dass das Weggeh- und Ausgehverhalten nach Corona sich verändert hat. Ist nicht mehr so nachvollziehbar oder planbar, wie viele Leute zu welcher Veranstaltung kommen, ob oder ob nicht. Die jungen Leute irgendwie feiern anders, mehr in vier Wänden etc. pp. Trifft das auf euch Vereine auch zu? Also dass sich sozusagen der Fußballkonsum der Zuschauer oder wie auch immer verändert hat, wo ihr vor Corona vielleicht ein bisschen exakter planen konntet oder einschätzen konntet, wie viele Zuschauer kommen oder lohnt sich das oder das Event oder wie viele Tassen müssen wir bestellen für unseren Merch-Shop?
Nee, klar, in der Anfangszeit, nachdem der Lockdown zu Ende war.
Ist das nur bei euch so oder du bist ja auch mit anderen Vereinen in Kontakt?
Also ich merke generell, dass schon, dass weniger Zuschauer im Amateurfußball unterwegs sind. Das kann vielleicht auch auf uns zutreffen, aber jetzt, wenn ich die generellen Zahlen der letzten 3-4 Jahre anschaue, dann muss man schon sagen, dass wir da über dem Durchschnitt liegen. Das spielt, wie du auch weißt, vor 30 Jahren war es halt nicht das Thema. Da spielt die Bundesliga eine große Rolle, die sozialen Medien spielen eine große Rolle. Dann ist man sich ein Stück weit zu bequem. Dann ist die Liga vielleicht nicht interessant, der Gegner ist nicht interessant. Da hat man ja schon immer paar Gründe oder dagegen. Ausreden ja. parat, um etwas argumentieren zu können. Aber klar, die ersten bestimmt 3 bis 6 Monate war sicherlich so, dass der ein oder andere vielleicht auch durch den Lockdown eher vielleicht mit der Angst behaftet war, soll ich nicht, soll ich berühren, soll ich nicht berühren. Aber jetzt, wenn ich die letzten so 3 Jahre grob anschaue, muss ich schon sagen, können wir auf unsere Zuschauerzahlen sehr stolz sein. Wir hatten ja einige Schlüsselspiele auch, wo wirklich dann auch sehr, sehr viele Zuschauer gekommen sind und liegen auch grundsätzlich über dem Schnitt. Und die Gegner sind in der Regel auch froh, wenn wir kommen, weil dann sind wir ein bisschen zahlreicher. Steigt der Umsatz. Das war aber auch tatsächlich in der Kreisliga sehr oft, auch in der B-Klasse der Fall. Als wir kamen, war halt das Bier schneller, alle oder die Würste auch. Und das Gleiche gilt auch letztendlich hier. Klar, jetzt in der Verbandsliga sind die Strecken weiter. Aber auch da sind wir gerade an Lösungen dran.
Kommen wir auch gleich zu
sprechen. Genau, dann werden wir da auch bestimmt das ein oder andere parat haben.
Bevor wir dazu kommen, wie ihr jetzt ab der Rückrunde unterwegs sein werdet, mobil, noch die Aufstiegsjahre. Also 4 Aufstiege in 5 Jahren, so hat es angefangen. 6 Jahre,
ja.
Aber die ersten 4, glaube ich, waren in 5 Jahren. Dann
das Bezirksliga-Jahr,
ja, genau. Es waren viele Aufstiege in kurzer Zeit.
Ja.
Wie sehr hat's überrascht oder was hat man sich am Anfang so erträumt, wie schnell man in so einer Verbandsliga landen kann? Ne, weil auch als ihr gestartet seid, 10. Liga oder 9., was war's? 10. Liga, Kreisliga B, war die Neckarsulmer Sportunion Oberligist, Fünftligist, also 5 Ligen voraus. Jetzt sind sie Landesligist und ihr seid eine drüber in der Verbandsliga. Also damit hätte mir das jemand gesagt, 2018 hätte ich gesagt, eher nicht. Du auch, oder?
Also am 13. Oktober 2018 hatten wir das Spiel Tag der Legenden. Da saß ich im Lustadio mit Herrn Eisele und mit unserem damaligen Stürmer Jürg Wolf.
Horst Eisele, früher Präsident des VfR Heilbronn in den 90er Jahren.
Genau, und da haben beide mich gefragt, was denn mein Ziel sei. Und wir hatten erst, glaube ich, 4 oder 5 Wochen Kreisliga B schon hinter uns.
Und 15 Punkte?
Circa, genau. Wir hatten tatsächlich aus 10 Spielen, glaube ich, fast 10 Siege gehabt. Und da habe ich dann natürlich, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich aus Überzeugung gesagt habe oder mein Unterbewusstsein mich zu etwas getrieben hat, habe ich zu ihm gesagt, ich möchte den Verein 2026 zu unserem DFB-Pokal Jahr 30. Jahrestag möchte ich den Verein dahin bringen, wo er damals war. So, und das war die Schwelle zwischen Verbands- und Oberliga. Mhm. Jetzt haben wir heute 2025, jetzt sind wir in der Verbandsliga. Und womöglich war das der Anstoß für diesen Antrieb, zu sagen, komm, das könnte so eine Zeitlinie sein. Mhm. Da haben wir unser 30-Jähriges und dann ist der Verein wieder dort, wo er früher schon sehr, sehr oft war. Und danach können wir mal schauen, wie wir den Verein weiter nach oben bringen. Weil dann 7 Jahre später, weißt du auch, Robert, kam die Insolvenz. Und so war für mich dann das so dieser erste Punkt, wo ich sage, komm, da,
zum 30-Jährigen
bringe ich den Verein dahin, wo er früher war. Und dann können wir mal die folgenden 7 Jahre so grob in eine andere Richtung dann aufziehen. Und ja, die Wette läuft heute noch. Und ich glaube, ich bin da nicht so weit entfernt, aber auch da nochmal zum Verständnis. Und wenn halt die Verbandsliga 3 oder 4 Jahre dauern würde, hätte ich kein Problem damit, weil wir reden von gesundem Wachstum und nicht von diesem Aufbiegen und Brechen, was erreichen zu müssen.
Mhm. Für die, die hier in der Heilbronner Fußballgeschichte nicht so bewandert sind, dieses 30-Jährige, nächstes Jahr vor 30 Jahren hat die A-Jugend des VfR Heilbronn den DFB-Pokal gewonnen. Dieses Jubiläum meinte der UNO jetzt. Welcher von den Aufstiegen war der wichtigste und welcher war der emotionalste? Warst du selber, der beides war? Was würdest du sagen?
Also jeder Aufstieg ist wichtig gewesen, jeder Aufstieg war emotional, weil womöglich war der unemotionalste Aufstieg der von der Kreisliga in die Bezirksliga, hat wohl auch den Grund, weil dieser Lockdown dann kam, wir hatten 16 Spiele, 16 Siege und danach sind wir irgendwann im Mai oder Juni zum Aufsteiger benannt worden. Das kann mir wahrscheinlich auch jeder verstehen, nachvollziehen, dass so ist. Natürlich das erste Jahr sehr, sehr wichtig gewesen als Verein. Wie kommst du zur Geltung? Du lieferst Leistung ab und dann wirst du dafür auch mit Platz 1 belohnt. Oft wurde ja auch im Landkreis dann gesagt, jetzt kommt mal in die Bezirksliga, dann sind da ganz andere Schwergewichte da. Da kann ich dann auch sagen, wenn man natürlich mit so einer Dominanz aufsteigt aus der Kreisliga, aus der Bezirksliga, mit, glaube 140 Toren und 94 Punkten.
Ja, der hat zwei Stürmer mit jeweils 800, über 50 Toren.
Ja, die haben beide so 98 50. Tore gemacht, ja. Weißt du. Das ist halt natürlich auch so ein Ding. Da möchte ich auch keinen Spieler schlechter reden, weil für mich persönlich war die Bezirksliga-Mannschaft eine Jahrhundertmannschaft, weil alleine auf jeder Position war jeder Einzelne der Beste, kann man sagen, in der Liga. Und wir haben halt keinem irgendwie Zweifel gegeben, dass wir es nicht schaffen. Hatten natürlich auch mit Aita Zulu dann letzten 4 Spiele auch einen Top-Mann, den wir sozusagen als vereinsloser Ex-Bundesligaspieler verpflichten konnten. Hatten wir wieder eine andere Strahlkraft und sind dann hier aufgestiegen. Ja, jeder Aufstieg, aber klar, der Aufstieg von der Landesliga in der Verbandsliga, mit der Jahrhundertrelegation, ist unfassbar mit den ganzen Nebenschauplätzen, die wir dann vorab hatten. Glaube ich, hat uns das keiner zugetraut. Aber ich sage das oft, diesen Aufstieg haben 2 Leute letztendlich geschaffen. Warum? Jeder hat seinen Anteil dran gehabt. Ich möchte auch keinen schmälern. Aber die 2 Leute, es war einerseits Stenko und dann auch ich. Wir haben jeden Moment dran geglaubt, dass wir aufsteigen können. Trotz Relegation, trotz den anderen Themen. Und wenn du an eine Sache, behaupte ich, mehr als 100% glaubst und dieses auch lebst und auch einforderst, dann wirst du halt etwas, was unmöglich erscheint, auch schaffen. Und
was waren da die anderen Themen?
Ja gut, ich meine, diese Trainerentlassung, die wir dann leider nach dem letzten Spieltag machen mussten. Also ja, müssen ist immer relativ klar, wenn du auf Platz 2 im zweiten Landesliga-Jahr bist.
Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Pascal, der jetzt in Neckarsulm Trainer ist. Und da eine eigentlich ganz okay Hinrunde jetzt gespielt hat.
Genau.
Und dann hat Stenko für die 3 Relegationsspiele, war aber gar nicht klar, dass es 3 werden.
War nicht klar, nein. War dann auch in Neckarsulm die ersten 2 Spiele.
Genau, hat dann interimsmäßig die Mannschaft gekauft.
Da hat ihn dann Enzo und Uwe Rappold unterstützt. Da haben wir einfach diesen Weg entschieden, es so zu machen. Natürlich mit enormem Druck behaftet, wenn du als normaler Verein, den es ja seit 5,5 Jahren zu dem Zeitpunkt gab, den dann in die Landesliga-Relegation plötzlich ohne Trainer bringst und nach einem direkten Spiel dann auch diese Freistellung dann offiziell machst, macht natürlich schon was mit den Menschen, weil du stehst dann plötzlich noch mehr in der Öffentlichkeit, als dir lieb ist. Aber wie wir es auch vorhin gesagt haben, einerseits verbindet man diesen Weg natürlich irgendwo mit mir, weil ich den Verein gegründet habe, zum Leben gebracht habe. Aber andererseits hast du natürlich diese Risiken. Und auch wenn es nur Ehrenamt ist, aber trotzdem sehen das ja auch nicht alle so positiv, wie wir es vielleicht sehen. Oder verstehen es vielleicht auch nicht so, wie wir es vielleicht verstehen. Und dann musst du halt vieles abwägen in der Entscheidung. Und diese Entscheidung war dann für uns diese Entscheidung. Mhm.
Welche Rolle und wie wichtig war Uwe Rappoldert? Ich glaube, der war die Rückrunde über so nah dran am Verein und der Mannschaft. Ist mit ins Trainingslager. Ich glaube, so hat es gestartet. Mhm. Jetzt auch am Wochenende
geht's los.
Ja. Geht's auch wieder in die Türkei. Ne? Wie kam der Kontakt zustande oder die Anfrage? Und ja, welche Rolle hat er gehabt? Und was für einen Einfluss hatte er dann am Ende auch mit dazu beigetragen, oder welchen Einfluss, dass es hochging?
Als Uwe hatte am Ende schon einen großen Einfluss. Ich meine, letztendlich sind wir über eine Relegation gegangen, die 3 Spiele war, glücklicherweise.
Aber jedes ein K.O.-Spiel, ne?
Jedes ein K.O.-Spiel, also Viertelfinalspiel hat es begonnen, Neckarsulm, und Finalspiel war dann Weilimdorf. Uwe hat da natürlich schon seinen Einfluss dann drauf gehabt, weil er dann auch ein Stenko und Enzo dann auch gefordert und gefördert hat mit seiner Expertise. Und wir haben da auf jeden Fall viel mitgenommen, auch viel gelernt. Letztendlich ist ein im Fußball ein gemachter Mann, der viele Erfolge feiern konnte, ob es beim Waldhof war oder auch bei Rot-Weiß Aalen heute, TuS Koblenz.
Bielefeld.
Arminia Bielefeld, genau.
Köln weniger.
1. FC Köln, ja. Und nochmals, das Spiel ist ein Puzzle und jeder hat seinen Anteil dran. Die Frage ist halt immer, wie viel mehr, wie viel weniger. Aber ich wäre immer demütig genug zu sagen, jeder hat seinen Anteil dran, dass natürlich der ein oder andere mit seinem Namen oder mit seinem Wesen in der Öffentlichkeit dann vielleicht noch mehr mit diesem Erfolg behaftet ist, verstehe ich. Aber du musst ja diese Entscheidungen auch treffen, um den Erfolg noch weiter maximieren zu können. Und wir haben halt in all den Handlungen auch während der Runde im letzten Landesliga ja für jede Entscheidung einfach uns was dabei ausgedacht, um dann dahin zu kommen, wo wir auch hinkommen wollten und am Ende auch hingekommen sind.
Das war ja schon ein schneller Erfolg. Ne, 4 Aufstiege, wie sind die Vereinsstrukturen da mitgekommen? Gibt es Wachstumsschmerzen?
Ja, sicherlich. Ich meine, hat jeder Verein ja das Thema, dass die 2 Lockdowns, diese Entwicklung, aber auch diese Geschwindigkeit minimiert haben. Das Ehrenamt leidet extrem drunter. Wir haben ja eine Generation, die eher dem Sport nicht so nahe steht, weil jeder irgendwo auch seine beruflichen Perspektiven, Horizonte, Herausforderungen hat. Wir kommen schon an unsere Grenzen, muss man schon sagen. Also man darf jetzt nicht so einfach sagen, der VfL Heilbronn ist komplett durchstrukturiert, das ist alles sehr professionell.
Wie viele Helfer bräuchtet ihr jetzt eigentlich, dass du sagen würdest, okay, ist jetzt alles nicht optimal, aber dann wären so die größten Baustellen mal zumindest mit einem Verantwortlichen belegt, der...
Wir bräuchten schon, um das wirklich sehr human und ruhig und zielorientiert gestalten zu können, schon noch weitere 10 Personen, die wirklich auch da zeitlich das hinbekommen. Also wir haben ja ein zeitliches Thema, was ja verständlich ist, durch die ganzen Hauptjobs, die wir parallel haben. Da können wir halt nicht so funktionieren, wie wenn einer es in einem Minijobbereich machen würde oder auch hauptberuflich macht. Aber es ist schon so, einerseits hast du im Ehrenamt mit Personal ein Riesenproblem, aber andererseits stehst du natürlich auch da auf einer Plattform, der den Erfolg fordert. So, und es widerspricht sich ja letztendlich beides.
Was für Leute braucht ihr da? Also um was muss sich gekümmert werden? Weil ein paar hören ja zu, vielleicht es fühlt sich einer berufen, sich zu melden.
Ja, vordergründig brauchen wir Menschen, die einfach den Verein verstehen. Also wir brauchen nicht Menschen, die nur mit der Expertise hier reinkommen und hier denken, sie können ihr Wesen reinbringen, um dann den Laden hier aufzuräumen. Mhm. Also hier geht es um Menschen, die das wirklich gerne und aus Überzeugung machen. Und da brauchst du viel Empathie, viel Überzeugung und natürlich dann auch Menschen, die im Gremium drin sitzen und sagen, für den VfL Heilbronn wäre das Beste und nicht für den VfL Heilbronn wäre ich das Beste. Und da achte ich persönlich schon sehr, sehr drauf, weil das ist oft auch so das Anfang vom Ende, wenn Menschen sich wichtiger nehmen, als der Verein es tatsächlich ist. Aber klar, wir sind gerade in ein, zwei Gesprächen, da kann sich tatsächlich jetzt was tun, was das Thema Geschäftsstelle angeht.
Es gibt ja, also vielleicht hast du so ein paar konkrete, ne? Es gibt Platzpflege, Geschäftsstelle.
Genau, Platzpflege ist definitiv ein Thema. Genau, dann gibt's für die Geschäftsstelle, administrative Bereich, Orga-Struktur, da brauchen wir definitiv jemanden. Wir brauchen natürlich auch für das Service-Team zusätzlich nochmal zwei, drei Leute, die gerne bereit sind, hier an Spieltagen ein bisschen was zu machen. Und das ist ja kein Hexenwerk, aber Menschen.
Aber es ist Wochenendarbeit.
Ist Wochenendarbeit,
das
ja.
Das muss man wissen,
ja. Gehört ja aber auch zum Leben ein Stück weit dazu, dass man nicht nur dann sich in den Vordergrund stellt, sondern auch für die Gesellschaft agiert. Und da behaupte ich, dass zwei, drei Stunden jetzt nichts ist. Und da können so viele andere Möglichkeiten im Leben geschaffen werden, die man sich in dem Moment noch gar nicht vorstellen kann, weil man es sich macht, sondern hier kommen ja Menschen, mit denen man sich austauscht, Gefühle teilt, über die Probleme des Lebens oder über die schönen Seiten des Lebens redet. Und ich glaube, dass das schon eine Dynamik ist, die aufgrund der Stadtgröße und aufgrund dieses Weges, den der Verein bisher bestritten hat und den er auch vorhat, dass man da auch einen ganz, ganz großen Mehrwert von dem Großen und Ganzen für sich auch aneignen kann.
Kommen wir ein bisschen zur Gegenwart. Verbandsliga, wie fühlt sich Verbandsliga-Fußball an?
Auch sehr herausfordernd, sehr interessant, ist komplett neues Land. Heißt, du hast mit Vereinen zu tun, mit denen du davor gar nichts zu tun hattest. Außer jetzt Türkspor Neckarsulm, mit denen wir auch in der Landesliga zusammen waren. Aber es ist genau das, was ich mir an sich auch beim Fußball vorstelle. Weitere Fahrten, fremde Menschen, fremde Vereine, deren Strukturen zu sehen, kennenzulernen, mit deren Schwierigkeiten dich selber auch auseinanderzusetzen, wie gut du es vielleicht hier hast, aber wiederum, wie schwierig du es auch in Heilbronn hast. Und sehr spannend, muss ich sagen. Ich kann da nicht mitgehen, wenn viele Leute mir sagen, die Liga ist uninteressant. Dann gehe ich dann wieder zurück und sage, ja, aber 20 Jahre hattest du das Gefühl nicht, wer die Verbandsliga ist und hast nicht kennen dürfen, weil es keine Mannschaft gab. Jetzt haben wir die und ich genieße es, muss ich sagen. Wir kriegen da viel Zuspruch von den anderen Vereinen.
Wenn der Umsatz
ja, aber auch so ist es für viele sehr besonders, gegen uns spielen zu können in der gleichen Liga. Ist natürlich wahrscheinlich auch eine größere Motivation. Aber mir macht es Spaß, nach Reutlingen fahren zu dürfen oder nach Berg jetzt im Mai oder keine Ahnung.
Tübingen,
nach Aalen, nach Hofernweiler. Das sind alles so Vereine, die sehr interessant sind, weil, wie gesagt, du hast die letzten 4, 5 Jahre natürlich von unten bis jetzt zur Landesliga immer wieder mit allen Vereinen irgendwo Berührungspunkte gehabt, weil du sie auch bei Testspielen als Gegner hattest, ob es jetzt eins drüber, eins drunter war. Jetzt hast du blank diese Gegner und die haben halt wirklich sehr, sehr viel Substanz. Und da können wir schon noch sehr, also vor allem ich jetzt, weil ich rede ja mit jedem Vorstand, ich bin neugierig, setze mich bei denen rein.
Das ist das erste Mal in deinem Leben Vorstand eines Verbandsligisten.
So ist es ja. Ich meine, das war ja auch, nochmal, das war ja letztendlich auch das Ziel, dass wir uns.
Ja, ja, aber ich meine, so, du hast nicht schon 3 Saisons Verbandsliga, nein, Fußball nein. Irgendwo ja, als Funktionär ja, genau. Mitgemacht, sondern.
Also ich bin Laie, genau, ich bin Laie, da sitzen vor mir Vorstände, die Unternehmer sind, da sitzen Vorstände, die seit 10 Jahren schon Vorstand sind. Und dann frage ich halt natürlich, wie machst denn du das oder welche Schwierigkeiten hast du? Und dann kannst du natürlich auch vieles hier relativieren. Mhm. Auch was unseren Zuschauern, Fans und auch draußen den Menschen angeht, wo man sagt, seid doch froh, dass wir vielleicht mal 3 Plätze mehr haben als der Gegner. Mhm. Er hat kein Stadion, er hat keine Tribüne, er hat vielleicht nicht diesen Klang. Vielleicht hat er den Nachteil beim potenziellen Sponsor, weil er diesen Klang, diese Zuschauerzahl nicht hat. Die haben wir auch alle, aber dafür haben wir unsere großen Schwierigkeiten. Und mit denen müssen wir uns alle auch tagtäglich auseinandersetzen.
Du hast kurz erwähnt, so außer Türkspor und Neckarsulm ist sozusagen alles relativ unbekannt in der Liga.
TSV Heimerdingen habe ich noch vergessen.
Ja. Türkspor steht vor euch, aber Türkspor ist auch hier aus dem Unterland, so ne, ist Nachbar. Das ist ein Derby, kann man dann sagen, wenn man gegeneinander spielt. Die stehen vor euch, wie sehr spornt das an?
Gar nicht. Also sage ich ja immer und seit der Gründung auch. Also andere Vereine interessieren mich letztendlich gar nicht. Ich schaue, dass ich meinem Verein diese Substanz, diese Kraft, diese Geschwindigkeit gebe. Und da wäre mir jede Zeit vergeudet, wenn ich mich mit anderen Vereinen beschäftige. Sie machen es sehr gut, sie haben eine sehr gute Mannschaft und sie hätten es auch verdient aufzusteigen. Aber letztendlich geht es nur um den VfL Heilbronn. Und da wird jetzt eine tabellarische andere Situation von der Konkurrenz. Also Konkurrenz ist womöglich jeder in der Liga, aber ich sehe keinen als Konkurrenten, weil jeder Verein seine DNA, seinen Weg hat. Und da wäre es einfach für die Zeit zu schade, um zu schauen, was machen die, was machen jenes. Wenn es andere Vereine machen, dadurch was resultieren kann, ist gut. Aber ich habe hier meine Themen und die sind wichtiger.
Jetzt am Wochenende geht's in die Türkei, Trainingslager. Mit dabei sind auch ein paar Neuzugänge. Wie hat sich der Kader jetzt über die Winterpause verändert? Worauf können sich die Zuschauer der Rückrunde freuen? Was für Jungs habt ihr geholt?
Ja, Cheftrainer war natürlich schon in den letzten Monaten gedanklich sehr aktiv, Markus, und hat natürlich unsere Defizite mir uns den Kopf gezeigt, wo wir halt unsere Schwächen haben. Markus hatte natürlich das Pech oder den Nachteil, dass wir aus einer sehr intensiven Relegation kamen. Wir hatten, glaube ich, zweieinhalb Wochen Pause.
Und super viele Verletzte irgendwie auch. Ne?
Ja, wir hatten genau. Und dann kam er natürlich dazu, Markus hat ja seine Vorbereitung durchziehen müssen. So, du hast dann direkt mit 4 Trainingseinheiten pro Woche starten müssen, mit Testspielen. Und hatten dann leider, so viel Pech kannst du theoretisch als Verein gar nicht haben. Wir hatten dann konstant über die Vorrunde hinweg 6 bis 8 sehr wichtige Spieler, die verletzt waren. Und dadurch hast du permanent umstellen müssen. Und und einige Jungs haben womöglich auch, wie jedes Jahr das auch bei uns geschehen ist, da sind wir darauf vorbereitet, diese Intensität dieses Vereins ja nicht so 100% verinnerlichen können oder aber auch wollen. Und dann hat man sich für deren Perspektive entschieden, vielleicht einen neuen Weg zu gehen, hat denen auch ganz klar gesagt, es kann hier nicht reichen, du brauchst Spielpraxis, du musst das. 2, 3 waren dabei, die aus beruflichen und privaten Gründen kürzer treten wollten, also dieses Engagement sozusagen nicht weiter aufrechterhalten wollten. Und dann hat Markus natürlich seinen Anführungsstrich Einkaufszettel mal hingelegt, hat gesagt, da und dort hätte ich jemanden, würde ich gerne jemand holen wollen. Und dann habe ich geschaut, dass Markus das bekommt, was er möchte. Und sind wir zufrieden?
Und wie läuft es dann? Dann rufst du bei dem Spieler an oder haben die alle schon Berater irgendwie?
Ja, der ein oder andere kommt dann schon mit dem Berater. Alles entspannt, aber wir sind da schon sehr konservativ, was das Thema angeht. Es war da schon so, dass Markus dann durch sein Netzwerk dann den einen oder anderen Spieler kontaktiert hat. Bisher war es immer so, dass ich das immer direkt gemacht habe. Da bin ich auch ihm dankbar, dass jetzt so er und dann auch Stenko so mal die ersten 2 Schritte schon mal vorab tasten. So muss ich schon mal nicht 2 Telefonate führen, ist mir halt auch viel wert. Und wenn es dann in die Richtung geht, es könnte tatsächlich interessant werden, komme ich hinzu und mache diesen finalen Schritt, damit dann das kommt, was kommen soll. Mhm. Aber wir sind da guter Dinge, dass die Jungs menschlich auf jeden Fall reinpassen. Das ist uns am wichtigsten, dass die Jungs verstehen, was der Verein will. Und wenn sie das verstehen, haben sie, glaube ich, das einfachste Leben hier.
Mhm. Ich habe vorher nach Wachstumsschmerzen gefragt. Wie sehr vergleichst du oder ihr im Vorstand so den VfR mit einem Start-up?
Also wir sind definitiv ein Startup. Also so wie wir uns gegründet haben, so wie wir gestartet sind. Also
hast du das Gefühl, ihr seid auch agiler als andere Vereine,
ja,
weil es da nicht so verkrustete alte Strukturen gibt, die das alles vielleicht verlangsamen oder was auch immer?
Also wir sind definitiv agiler. Also ich glaube schon, dass das, oder ich habe die Überzeugung, dass das unser Riesenplus ist, dass wir einfach von nichts uns zurückhalten, einfach Wege gehen, die womöglich in anderen Vereinen, Gremien, in Vorständen noch ein bisschen hin und her diskutiert werden. Am Ende gibt es ja ein Wort, das Tun. Mhm. Wir tun es einfach, ohne zu wissen oft auch, was tatsächlich passiert. Aber ich muss eins sagen, bisher, jetzt reden wir von 6,5 Jahren, waren 80-90% der Entscheidungen absolut die richtigen. Und ist ja der Vorteil bzw. Nachteil, dass wir diese Expertise wie viele Vereine, die Struktur wie viele Vereine, als Vorstände, als Gremiumsmitglieder gar nicht haben. Das ist ein neuer Verein. Wir hatten ja nicht mal eine Garage, wie es oft bei in Unternehmen beim Start erzählt wird, aus der Garage heraus verkauft. Wir waren hinten auf der Wiese und haben uns diese zwei Tore mit dem kleinen Schlüssel von der Stadt Heilbronn ausleihen müssen, damit wir von hinten ins Gelände reinholen, die Tore raustragen, bespielen, nach dem Training dann wieder reinstellen, weil es ja nicht unser Gelände war oder beziehungsweise ist ja weiter nicht unser Gelände, aber wir dürfen jetzt hier drauf trainieren und spielen. Da sind wir definitiv ein Startup-Unternehmen, was wirklich aus nichts aktuell, was den Fußball in Heilbronn angeht, ein Maximum erreicht hat.
Schon Kontakt zum Campus Founders gehabt? Die sind ja die Startup-Plitsche hier.
Ist womöglich für uns schwierig, weil wir das gemeinnützig und ehrenamtlich machen, ob da wirtschaftlich das Thema so angegangen wird.
Ich kann dort ja mal nachfragen.
Ja, also wir tun ja letztendlich eins, wir machen sehr viel für die Gesellschaft. Es ist sehr viel Bewegung hier. Ich glaube, dass viele Menschen schon ihren Halt hier haben, auch aus der Vergangenheit. Viele Jugendspieler, 170 bis 200 sind es immer tendenziell, die wir haben, super Jahrgänge.
Auch da in der hier im Landkreis die Nummer 1.
Genau, also wenn ich sagen darf, ist es so, die U15, U19 spielen aktuell um den Aufstieg in die Oberliga. Die U17 spielt aktuell oder ist Tabellenführer um den Aufstieg in die Verbandsstaffel. Heißt, wir sind da schon sehr, sehr weit und haben da jetzt letzten 5,5 Jahre auch einen riesen Weg hingehen können. Da muss man halt auch jedem Einzelnen großen Dank aussprechen, dass sie das verstehen, was wir als Verein, wo wir bei der Gründungsversammlung gesagt haben, wir wollen eine Jugendabteilung haben, die einfach für Leistung und für Erfolg steht.
Was auch an Startup erinnert so ein bisschen, ist eure Kommunikation. Ihr habt da auch auf allen Kanälen, wo ihr unterwegs seid, deutlich mehr Follower als die anderen Vereine in den Ligen. Auch als höherklassige Vereine. Gibt es da eine Strategie? Passiert das aus dem Bauch raus? Da machst du, glaube ich, auch viel. Weil ihr habt was, Insta und Facebook, so an die 5000 plus minus Follower. Also ihr erreicht schon richtig Leute.
Ja, definitiv. Also merkst du schon bei Siegen oder auch bei Niederlagen, wie viel Traffic von beiden Seiten da generiert wird. Ist natürlich Entertainment, ist ein Teil des Spiels und ich sage das immer, jeder Verein hat diese Möglichkeiten und jeder Verein hat auch diese Zeit. Die Frage ist halt, wie viel Wert man drauf legt. Ich kann immer nur sagen, dass Facebook natürlich schon unsere Gründung ist, weil wenn Facebook mir damals diese Dynamik nicht gezeigt hätte, hätte ich womöglich vielleicht gar nicht...
Diese erste Facebook-Seite des VfL Heilbronn, die du da waren, 2017...
8. August 2017, die ich einfach, ohne jemanden gekannt zu haben vorher, habe ich einfach aus eigenen Stücken gegründet, aufgemacht und einfache Dinge gepostet, einfache Fragen gestellt, 70er Jahre, 80er, 90er Jahre. Und wenn diese Dynamik nicht gewesen wäre, glaube ich jetzt nicht, dass ich noch weitere Schritte getan hätte. Ja, und wie gesagt, es ist...
Also ist Social Media schon auch so ein bisschen die Ursuppe dieses neuen VfR?
Definitiv. Mhm. Also du siehst am Aufstieg jetzt im Sommer, wie da der Kanal bespielt worden ist, mit den Relegationsspielen, mit dem Relegationsfinale, mit dem Sieg. Da merkst du halt schon, was für eine Wucht soziale Medien hat. Natürlich reden wir nur von positiven Themen. Dann muss man natürlich auch bei so anderen Entscheidungen, die der Verein dann auch trifft, zum Wohle der gesamten Sache, dann wirst du natürlich auch da ein Stück weit persönlich angegangen, aber darüber stehe ich mittlerweile. Also ich kann da jetzt nicht auf jedes Detail drauf schauen, was schreibt einer über den Verein oder vielleicht sogar über mich. Dann ist es so, ich denke mir halt immer, wir machen was, um letztendlich hier der Region was zurückzugeben. Ich hatte jetzt zufällig vor ein paar Wochen einen Zeitungsausschnitt von 2013, in der Jugendfußball sehr, sehr schlecht weggekommen ist, dass er halt keine Präsenz mehr hat und dass die Zukunft das nicht mehr hergibt.
Also hier im Unterland.
Hier im Unterland, genau. Also das ist schon interessant. Und wenn du dann ein paar Jahre später dann siehst, wo wir damit stehen, also das wurde, war sogar 2019, glaube ich, Entschuldigung. Und wenn du jetzt 2025 siehst, wo wir mit der Jugend stehen, wie viele Jugendspieler wir auch in der ersten Mannschaft schon im letzten 3 Jahren immer wieder hochgezogen haben. Ob sie es dann am Ende schaffen, ist wieder deren Sache. Wir geben den Jungs immer die Möglichkeit, dass 2 bis 5 Spieler hochgezogen werden. Und deshalb ist der VfL Heilbronn nicht die erste Mannschaft nur, sondern wirklich tatsächlich viel, viel mehr. Aber auch das braucht ein bisschen Zeit, bis vielleicht viel mehr Leute verstehen.
du hast gerade eben gesagt gehabt, vor ein paar Minuten, am Ende ist es das Wort tun und das Umsetzen, also das Machen, auch wenn man nicht weiß, was bei rauskommt am Ende. Und ein ganz schönes Beispiel, wie sich jetzt zumindest oder wie es angelaufen ist, ist da euer neuer schicker Bus. Ich habe gesagt, ein Bus wie ein Maßanzug. Mhm. Der sieht sehr gut aus, schwarz-weiß, klassisch. Du hattest immer die Vision, da mit dem VfR-Bus durch die Lande zu fahren. Als du dich dazu entschieden hast, so, wir machen das jetzt, wusstest du nicht, rechnet sich das, was kommt bei raus? Jetzt habt ihr alle oder bis auf eine alle Werbeflächen verkauft bekommen, neue Sponsoren an Land ziehen können durch diesen Bus. Ist dieses Gefährt auch irgendwie so ein bisschen Meilenstein oder gibt man dem dann mehr Bedeutung, als es tatsächlich ist? Und erzähl mal so, mit welchem Busunternehmen, ich glaube keins aus der Region, aber wo wird der Bus unterwegs sein? Man sieht den ja nicht nur dann im Landkreis Heilbronn, sondern zumindest in Baden-Württemberg irgendwie ein bisschen überregional, wenn nicht sogar in Deutschland teilweise.
Ja, also die Vision habe ich seit 2 Jahren, weil letztendlich auch irgendwo in unserer Planung die Verbandsliga ganz klar verankert war.
Und dafür, du hast, glaube ich, mal ausgerechnet, wie viel mehr Kilometer müsst ihr auswärts fahren als im Vergleich zur Landesliga?
Das war nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, es waren 1500, glaube ich.
Das ist schon ordentlich
mehr. Ja, ordentlich mehr. Also das ist ja schon so, der nächste ist ja jetzt Neckarsulm. Mhm. Aber du redest von 240, 280, 160, Kilometer. 130 Kilometer, 60 Kilometer.
Einfach.
Einfach, genau. Ja, ich bin seit 2 Jahren tatsächlich dran. Hatte an sich schon vor 2 Jahren in der Landesliga diese Vision und da standen wir auch kurz davor, bis dann ein Busunternehmen kurzfristig in der Folierungswoche abgesagt hat. Mhm. War natürlich eine Enttäuschung. Das kannst du dir so vorstellen wie bei einem kleinen Kind. Versprichst einen Lolli und kriegst ihn dann nicht und dann heult das kleine Kind. Mhm. Und so in etwa habe ich mich dann auch gefühlt, weil ich in meinen Visionen und auch in meinen Zusagen sehr, sehr verlässlich bin als Mensch. Was mir natürlich einen zusätzlichen Aufwand dann wieder gebracht hat, das habe ich dann mal ruhen lassen, da war ich bei der zweiten dran, hat dann auch nicht geklappt. Ja, und das Gute ist ja, du musst ja permanent weitermachen. Das heißt, du kannst dich jetzt nicht irgendwie schlecht oder kaputt reden lassen, weil es nicht funktioniert hat, sondern du machst einfach weiter und denkst dran, komm, vielleicht kommt die nächste Chance. Und die kam dann tatsächlich durch RS-Reisen in Leinfelden-Echterding. Er hat sich dann bei mir gemeldet, hat von meiner Vision mitbekommen und hat dann gesagt, er
kann sich... Auch über Facebook wahrscheinlich? Oder
es war tatsächlich über eine E-Mail, über eine E-Mail, aber er...
Nee, aber von der Vision mitbekommen,
die genau, ja.
Stand und, wahrscheinlich auf Facebook irgendwann
ja, wahrscheinlich,
mal.
Ja. Und dann war es halt dann so, dass wir uns kennengelernt haben bei einem Gespräch, ich ihm ganz klar gesagt habe, wie ich mir das vorstellen kann. Dann habe ich mir viele Bundesliga-Busse angeschaut, wie die in der Regel ausschauen und habe mich dann für diese Variante entschieden. Und habe die tatsächlich jetzt über Milans Designwriter, der in Zusammenarbeit mit RS-Reisen das schon immer wieder macht, überzeugen lassen. Natürlich gehst du in Vorleistung, ohne auch zu wissen tatsächlich, wie viel du wieder zurückbekommst. Aber allein die Tatsache, dass du eh mit einem Bus zu den Auswärtsspielen fahren musst, war für mich der Grund, okay, jeder fährt mit dem Bus, muss ja auch bei den Strecken. Dann möchte ich den auch sehr besonders speziell haben, dass Heilbronn und dann der Fußball zur Geltung kommt. Und ja, und ich behaupte auch, das ist ein sensationelles Werk für die Stadt.
Wird man den jetzt wahrscheinlich auch in der Rückrunde öfters auf Social Media dann sehen?
Den werden wir tatsächlich öfters sehen, ja. Der wird europaweit tatsächlich unterwegs sein. Ich habe jetzt heute Morgen...
Also fährt er auch mal Touristen nach Spanien, nach Lorette
wird,
und sowas?
Der wird jetzt die nächsten Wochen, Monate in Mailand sein, in Bristol sein, in Oxford sein. Der wird in Kroatien sein, also in Ljubljana, in Slowenien sein. Also dieser Bus wird tatsächlich europaweit in Berlin sein, unterwegs sein. Und da finde ich schon, dass es eine sehr, sehr große Werbung auch für Heilbronn ist.
Also das fetteste Wort, das draufsteht, ist Heilbronn, also auch größer als das Vereinslogo.
Genau. Und das ist ja an sich so, dass was auch unsere DNA ist. Wir versuchen nicht nur unser Logo und nicht nur den Fußball, sondern einfach auch den Stadtnamen nach außen zu tragen. damit etwas verbunden wird mit der Sache. Wenn Heilbronn, okay, wenn Logo, okay, dann Fußballklasse. Und da war mir persönlich wichtig, in dem Branding zu sagen, ich mache daraus Heilbronn groß und das Logo wird dann automatisch gesichtet. Man hat die Verbindung und somit haben wir was Spezielles. Und ich bin froh drüber. Die Jugend wird mit dem Bus auch die ein oder andere Fahrt machen.
Jetzt die MHP-Riesen aus Ludwigsburg sind auch damit gefahren.
Samstag sind sie zu ihrem Spiel nach Heidelberg gefahren. Sprich, der Bus wird unter der Woche permanent unterwegs sein. Und ich finde, es gibt keine bessere Werbung aktuell, was mobil ist, für Heilbronn ist. Mhm. Und der Bus, das sieht schon sehr, sehr schick aus, wenn du den auf der Autobahn siehst. Und am Sonntag, wenn es ins Trainingslager geht, dann werden wir die erste Fahrt damit haben, mit der Mannschaft zum Flughafen.
Und Fans dürfen zu Auswärtsspielen dann auch mit dem Bus mitfahren?
Ja, wir sind also weiterhin...
Hat er klassisch um die 50 Sitzplätze wahrscheinlich?
Genau, klassisch 50 Sitzplätze. Die Fans werden weiterhin in der kleinen Zahl mitfahren dürfen. Klar müssen wir mal schauen, die nächsten ein, zwei Jahre, wie sich das verhält, ob wir das permanent machen können. Den wollen wir auch ja die Lust am Fußball nicht nehmen, aber das ein oder andere Mal, klar, muss man mal abwägen.
Gibt es in deiner Vision schon so eine Traumfahrt, die du mit der Mannschaft und dem Bus mal machen würdest?
Nochmal, die Vision ist ja weiterhin, da darf man ja nicht so weit ausholen, die Vision ist 2031. Da hatten wir auch so eine Eintrittskarte mal kreieren lassen, einfach aus verrückten Gedanken. Wäre der 5. September 2031, da könnte Kickers Offenbach unseren Gegner sein. Mhm. Und mal einfach mal nach Offenbach mit dem Mannschaftsbus zu fahren, wäre, glaube ich, mal der erste vernünftige Schritt nach oben. Aber auch das wieder, dass es jeder versteht, wir haben noch einige knallharte Jahre vor uns. Und die geht wirklich nur mit diesem Enthusiasmus, den wir haben, mit der Leidenschaft. Und natürlich am Ende mit der grundsätzliche Unterstützung, die die Region natürlich bringen sollte, damit der Sport national auch zur Geltung kommt.
Was wünschst du dir jetzt von der Rückrunde? Auf welchem Platz steht ihr gerade?
11.
Ja. Und der kritische ist 13, 14?
Kritisches könnte Platz 12 sein. Mhm. Relegationsplatz. Keine Verletzten oder weniger Verletzten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Da habe ich so ein kleines Trauma jetzt durch die Vorrunde. In der ich einfach glücklich über jedes Training bin, ohne einen weiteren Verletzten, über jedes Spiel froh bin über einen weiteren Verletzten. Was ich mir wünsche, einfach, dass die Mannschaft versteht, dass der Aufwand höher sein muss hier in Heilbronn für den VfR und dass sie dann letztendlich, und davon bin ich überzeugt, 6 bis 8 Punkte mehr in der Rückrunde sammeln wird, damit wir sehr sicher dann in die Zielgeraden kommen und nächstes Jahr wieder Verbandsliga spielen.
Was würde der Onur von heute seinem vergangenen Ich vom März 2018 raten oder mitgeben?
Wenn ich was raten?
Nee.
Bitte?
Mach's nicht?
Also ich würde es nicht nochmal machen. Mhm. Also das ist klar. Also wenn ich gewusst hätte, wie viel Nebenschauplätze der Fußball hat, wo es tatsächlich nicht um die Gemeinschaft geht, sondern um das Persönliche geht, würde ich es ein zweites Mal nicht machen. Heute bin ich viel, viel gelassener. Seit dem Aufstieg schon 10-mal. Aber wie hätte ich ein gelassener sein können, 18, 19, 20, 21, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich nicht weiß, wie schwierig es an sich ist, einen Verein zu führen, einen Verein dann leistungsorientiert, auch mit den Strukturen auch zu behaften. Wenn ich jetzt ihm was raten würde, würde ich ihm wahrscheinlich diesen Elan, diese Geschwindigkeit nehmen. Und dadurch wäre dann der schnelle Erfolg bisher und dieser ganze Aufbau drumherum wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen. Daher einfach machen, tun und daraus dann final die Erkenntnisse haben, dass es gut, aber auch mal nicht gut war. Aber da musst du mit dir selber im Einklang sein. Mhm. Das sind ja viele Menschen nicht, die versuchen ja etwas zu machen, nur dass es nach außen gut ausschaut. Ich habe dieses Gefühl gar nicht. Das heißt, ich mache das, was für uns gut ist. Und da kann ein Außenstehender eh keine Bewertung abgeben. Der ist ja da subjektiv in dem Ganzen. Mhm. Und wir versuchen dann immer, es zu tun. Und dann nochmals, 3, 4 Niederlagen auf dem Weg bis hierher sind im Endeffekt so eine Reise, wenn du es vorhast, zu einem Kosmos, den du nie erreichen kannst. Und ich versuche das Umfeld auch immer zu beruhigen. Wenn wir ein paar Spiele nicht gewinnen, bleibt doch einfach mal ruhig. Wir haben tolle Tage gehabt in der B-Klasse, als wir in Heinsheim das erste Spiel hatten und 3-0 gewonnen haben. Ich will es nicht mehr, Nicht, weil ich Heinsheim nicht mag oder die Kreisliga B nicht mag, aber für mich fängt halt schon der gehobenere, der größere
Fußball. Ein Linienrichter muss schon dabei sein.
Der muss dabei sein, die Linie muss gerade sein, das Ganze drumherum muss einfach auch, was die Person angeht, strukturierter, professioneller sein. Die Fahrten fangen an, wenn du einen Bus hast und wenn der jetzt auch sogar foliert ist und wenn dann die Fahrten plötzlich 300 Kilometer werden, dann ist es für mich auch gut, dann kannst du vielleicht einen Tag vorher schon anreisen, die Region kennenlernen. Wir kennen die Region aus dem FF, so weißt du selber, Robert. Wichtig ist einfach für uns, dass wir es schaffen, mit der Jugend konstant ganz oben zu sein und die erste Mannschaft konstant mal über Jahre Verbands- und Oberliga bespielt, damit Regionalliga.
Kommen wir zu Entweder-Oder. Dass du zu deinem nächsten Termin dann auch kommst. Also verfolgt den VfR auf jeden Fall jetzt in der Rückrunde. Den Bus werdet ihr, durch Heilbronn wird er auch fahren oder weniger, außer wenn ihr, wenn er euch kutschiert?
Ja, also der wird uns jetzt nur zum Kutschieren durch Heilbronn fahren, aber jetzt bei Reisen ist er europaweit unterwegs. Aber auch das, der wird jetzt im Saarland anscheinend im März sein. In Hessen wird er sein, im Pitztal wird er jetzt demnächst sein. Also sprich, mit dem Barcode oder mit dem QR-Code, den wir dann auch drauf getan haben, kann man auch gewisse Spiele dann arrangieren, Gewinnspiele. Das heißt, es macht schon Sinn, sich mit dem Bus mal ablichten zu lassen und dann vielleicht das ein oder andere Präsent vom Verein zu bekommen.
Haltet Ausschau, er ist nicht zu übersehen, er sieht sehr gut aus. Entweder oder, Tradition oder Innovation?
Tradition.
Offensive oder Defensive?
Offensive.
Leidenschaft oder Talent?
Leidenschaft.
Pressing oder Ballbesitz?
Pressing.
4-4-2 oder 4-3-3?
Ich bin großer Fan von 4-4-2, aber würde auf 4-3-3 gehen.
Emotion oder Strategie?
Emotion.
Necker oder Kocher?
Kocher.
Weindorf oder Volksfest?
Weindorf.
Stadt Heilbronn oder Region Heilbronn?
Region Heilbronn.
Winter oder Sommer?
Sommer.
WhatsApp oder Telefonat?
Telefonat.
Meeting oder Stammtisch?
Stammtisch.
Planung oder Spontanität?
Spontanität.
Team oder Einzelgespräch?
Boah, das ist schwierig. Team oder Einzelgespräch? Team.
Instagram oder Facebook?
Ich muss ja dankbar sein oder ich will dankbar sein, deshalb Facebook.
Trainingsanzug oder Maßanzug?
Trainingsanzug.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Beides.
Smartphone oder Tablet?
Smartphone.
Geduld oder Tempo?
Ich bin beides. Es ist die Frage, was? Geduld.
Laut oder leise?
Leise.
Evolution oder Revolution?
Evolution.
Heute oder morgen?
Heute.
Struktur oder Flexibilität?
Flexibilität.
Verein oder Unternehmen?
Durch den Verein zum Unternehmen.
Vision oder Realität?
Vision.
Niederlagen verarbeiten oder Siege feiern?
Niederlagen verarbeiten.
Lokale Talente oder externe Verstärkung?
Langfristig lokale Talente.
Und zum Abschluss, Details oder das große Ganze?
Das große Ganze.
Uno, herzlichen Dank. In 6-7 Jahren sprechen wir uns spätestens das dritte Mal in diesem Podcast. Mal schauen, mit was ihr dann unterwegs seid. Es gibt ja Menschen aus der Region, die feine Fußballgrafiken machen und unter anderem den Flieger von Borussia Dortmund foliert haben, Hands of God. Da ist der Elvier mit dabei. Mhm. Hat bei der Union gekickt früher.
Stimmt,
lebt ja. Jetzt aber schon lange in Berlin. Vielleicht gibt's einen Flieger. Und wenn nicht, auf jeden Fall einen schicken Bus. Kommt ins Stadion, verfolgt den VfR. Hier wird leidenschaftlich gearbeitet. Und dann schauen wir mal, was am Ende der Saison unterm Strich steht. Auf jeden Fall mehr als Platz 12.
Das hoffen wir für uns alle und danke auch für die Möglichkeit, den Verein präsentieren zu dürfen, Robert.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.